Auch in der Modeszene zum Beispiel hat er Anfang der 70er schon schwarze Models gehabt und zwar gleich mehrere in den Chloé schauen. Damals war er ja Chefdesigner von Chloé von 1964 bis 83. Und da hat er also wirklich den gesellschaftlichen Wandel sozusagen mit betrieben, aber mehr sozusagen durch seine Arbeit, durch die Aktion, durch die Marken, für die er gearbeitet hat. Aber jetzt nicht so, dass er sich auf den Marktplatz gestellt hätte oder im Figaro da jetzt große Leitartikel darüber geschrieben hätte. Das war nicht so sein Ding.
Podcast, der Mode-Podcast. Heute haben wir die Ehre, den großartigen Journalisten und Autoren Alfons Kaiser zu Gast zu haben. Wir sprechen über seine jüngst veröffentlichte Biografie, Ein Deutscher in Paris, und wie er die deutsche Modelandschaft sieht. So, meine Damen und Herren, so nach langem Hin und Her haben wir es anscheinend nun geschafft. Alfons Kaiser, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die nette Einladung.
Ja, also ich meine, natürlich bin ich jetzt ein bisschen angespannter, nicht nur wegen dieser ganzen technischen Herausforderung, die Corona-bedingt nicht so einfach war, aber auch liebe Grüße von der Redaktion, von Civil, die natürlich auch halt in höchsten Tönen von dir gesprochen hat.
Ja, danke, danke, danke.
Und dann auch noch ein Sujet, was mich ja nicht ganz kalt lässt, und da ist man ja immer etwas emotional. Du als Journalist kannst es ja irgendwo trennen, ich als Moderator bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, du bist sehr drin in dem Thema.
Ich weiß es eben nicht, weil eben in der Vorbereitung gab es ja schon durchaus auch Aspekte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, was das Thema Karl Lagerfeld auch angeht, der natürlich, was hat Mode angeht, aber auch halt, glaube ich, so was Modekultur im Zusammenhang mit Deutschland angeht, doch schon
Ja.
eine mehr als nur eine schillernde Person ist, sondern sie auch sehr geprägt hat. Und das jetzt versuchen, in einem Podcast, vielleicht auch in einem Buch irgendwie niederzuschreiben oder wiederzugeben, stelle ich mir halt sehr schwierig vor. Und es ist auch, und man will ja auch an einem gewissen Mythos nicht kratzen. Das verhält sich ähnlich wie mit Michael Jordan, der aber allerdings ja noch
Ja.
lebt, bei The Last Dance, wo man
Genau.
sich gefreut hat, wieder so in die Vergangenheit gezogen zu werden, neue Erkenntnisse mit sich zu führen, aber auch zu Beginn Sorge hatte, vielleicht erfahre ich doch ein wenig zu viel, und das würde dann ein bisschen an dem kratzen, was man es angenehm macht. Weil Karl Lagerfeld ist nicht so einfach, meine ich mal.
Ja, also vielen Dank, dass du das direkt, dass du direkt den wunden Punkt ansprichst. Ist es ja ohnehin immer ein bisschen indiskret, über einen Menschen zu forschen, dessen private Verhältnisse und nicht nur beruflichen Verhältnisse zu erforschen. Und das war natürlich bei Lagerfeld erst recht so, denn er war eine so überlebensgroße Figur, dass natürlich jetzt jeder, der ihn ein bisschen näher kannte, glaubt, er müsse sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weil ich ihn eben auch in seinen dunklen Seiten schildere, weil ich eben auch so ein paar Dinge herausgearbeitet habe, die eben zeigen, dass er durchaus auch oft ein unduldsamer Mann war, ein unbeherrschter manchmal sogar, jemand, der sich auch knallhart von Mitarbeitern trennen konnte. Und all das wollen natürlich viele Leute, die ihn kannten, gar nicht mehr so genau wissen.
Na, ich muss sagen, ich hatte ja in der Vergangenheit mir auch schon Lagerfeld Confidential auch angeschaut, die Biografie.
Ja.
Also die auch irgendwie, also autobiografisch ist, und ich habe das dann immer so damit kommentiert, jeder Satz ein Zitat. Das war für mich
Ja.
dann Karl Lagerfeld
Ja.
in dieser Dokumentation.
Genau. Und das hat ihn natürlich für mich auch von vornherein interessant gemacht. Ich habe den zum ersten Mal getroffen 1999, backstage bei einer Fendi-Show, und jeden Satz konnte man zitieren. Das war für den Journalisten eigentlich ein Hauptgewinn, ja, weil man braucht ja bei den Modenschauen immer irgendwelche O-Töne. Nur viele Designer sagen gar nichts mehr, weil sie eben Rücksicht nehmen auf die Marken, die ja immer öfter auch zu börsennotierten Konzernen gehören, und deswegen müssen sie extrem vorsichtig sein. Und all das hatte er natürlich nicht. Er war gebildet, er war schnell, er war geistreich und hat die Sentenzen nur so rausgehauen, und das war für Journalisten einfach nur eine Freude.
Gut, also dann fangen wir jetzt mal mit dem, dann fangen wir jetzt mal mit dem Interview an.
Jetzt dürfte,
nein, überhaupt nicht, weil es ist ja tatsächlich, wie ich es ja schon gesagt habe, wenn es so emotional ist, da einen roten Faden hinzubekommen, weil es ist ja, soll ja nicht nur ein Quatsch sein, das soll ja auch Information sein. Das ist genau. Ja tatsächlich eben so, ein Deutscher in Paris ist ja veröffentlicht, dass wir da ein bisschen so dahinter kommen. Teilweise hast du meine erste Frage ja quasi schon automatisch beantwortet, was deine Biografie jetzt auch irgendwo auch angeht. Wobei von der persönlichen Motivation, unabhängig, dass du ihn halt so interessant fandest, also was hat dich denn dazu bewogen, denn auch zu schreiben? Warum hast du nicht den Abstand genommen und gesagt, gut, dann lassen wir den Mythos jetzt auch im Grabe so liegen und dann ist auch gut?
Ja, ehrlich gesagt, das wollte ich zu Beginn. Er ist ja am 19. Februar 2019 gestorben und schon am nächsten Tag rief mich eine Lektorin aus dem Beck Verlag in München an, die ich noch kannte von einem anderen Projekt, und die sagte, du musst jetzt die Biografie schreiben über Lagerfeld. Habe ich gesagt, nee, also ich kann das überhaupt nicht. Jetzt ist der arme Mann gerade ins Grab gesunken und ich soll da jetzt, das fand ich also ein bisschen indiskret, fand ich dann zu schnell und habe mich dann versucht rauszureden, habe auch ein paar andere Autoren vorgeschlagen, die sowas vielleicht besser machen könnten, und habe dann aber über die Wochen, ich habe ein paar Wochen dafür gebraucht, bis ich zu der Erkenntnis kam, dass ich das machen muss geradezu. Erstens, weil ich schon eine gewisse Grundlage hatte. Ich hatte ihn eben sehr oft interviewt in meinem Leben. Ich hatte ja auch sogar zusammengearbeitet mit ihm. Er hat Karikaturen für unser FAZ-Magazin gezeichnet, einmal im Monat ein paar Jahre lang, die letzten Jahre seines Lebens.
Die auch veröffentlicht wurden im Übrigen.
Die auch veröffentlicht wurden, genau, im Steidl Verlag im vergangenen Jahr. Karlikaturen haben wir die dann ja genannt. Das sind so Wortspiele auch, die ihm total gefielen. Da erging er sich total drin in solchen Wortspielen, auch weil sie natürlich ebenfalls sozusagen an der Oberfläche immer plätscherten, und er liebte ja die Oberflächen. Aber wie auch immer, ich war eben auch insofern ein bisschen vorbereitet, als dass ich eben viele Leute aus seinem Umfeld kannte und als dass ich wusste, dass wenn jemand die deutschen Verhältnisse erforschen kann, das heißt seine frühen Jahre, seine ersten 20 Jahre in Norddeutschland, dann bestimmt kein amerikanischer oder französischer Journalist, da sitzen nämlich noch ein paar an Biografien, sondern dann musste das eigentlich ein Deutscher machen. Und daran hatte ich dann hinterher auch die meiste Freude, eben mit den alten Herrschaften zu reden, die ihn aus Kindheit und Jugend noch kannten.
Und wie lange genau haben die Recherchen denn gebraucht? Also beziehungsweise, wo wusstest du denn, gerade wenn jemand ja so ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit macht, also wo setzt man denn an und hebt den Teppich an, um den Staub drunter zu finden?
ich hatte nur wenig Zeit, weil das Buch eben in diesem Jahr zur Buchmesse erscheinen sollte, und weil das natürlich Vorarbeiten dann braucht, bis es dann wirklich erscheinen, musste ich Anfang Mai abgeben. Das heißt, ich hatte im Grunde nur 13 Monate Zeit, habe die auch extrem genutzt, jede freie Minute, habe auch immer nur 4-5 Stunden pro Nacht geschlafen, war eben extrem viel unterwegs, 10-mal in Paris, 5-mal in Hamburg, in Rom, New York, Florida, in Deutschland, in vielen Städten. Seine Eltern hatten ja zum Beispiel in Baden-Baden gelebt, in Beckum im Münsterland, in Münster selbst, in Archiven auch mich rumgetrieben. Und das war extrem herausfordernd, aber natürlich auch extrem gut, weil das Leben eben oft gar nicht bekannt war von ihm. Also seine ganzen deutschen Bezüge waren zum Beispiel kaum bekannt. Da gab es viele Klischees darüber. Er hat sich ja auch ein bisschen abfällig geäußert über seine Herkunft, auch über Bad Bramstedt, wo er ja lange in seiner Jugend lebte. Diese Stadt nördlich von Hamburg, und da wusste ich, wenn ich dorthin fahre, treffe ich bestimmt Leute, die jetzt auch mal sozusagen ihre Version sagen wollen, erzählen wollen, und die eben dann auch ganz offen geplaudert haben über ihn, wobei man dann wiederum natürlich vorsichtig sein muss, weil er kann jetzt keine Widerrede leisten. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man möglichst alle Aussagen verifiziert bekommt durch Dokumente oder eben auch durch weitere Zeugen, die es damals gab.
Alleine das stelle ich mir halt schon sehr schwierig vor. Also zwischen Menschen, die von sich aus sagen, nein, wir wollen nicht drüber reden, und die, ich möchte unbedingt darüber zu reden. Also
Genau. Ich habe mir auch viele Abfuhren eingeholt. Also zum Beispiel der Sohn seines Kunstlehrers. Ich wusste, dass er seinem Kunstlehrer noch lange Briefe oder Faxe geschickt hatte bis in die 90er Jahre hinein. Der war nun verstorben, und den Sohn habe ich angerufen und gefragt, ob ich das vielleicht mal einsehen könnte, weil das hätte ja viel auch zeigen können, so über seine Bildung, sozusagen seine Kunstausbildung. Und der hat gesagt, rufen Sie mich nie wieder an. Dabei hatte ich den nur einmal angerufen. Auf jeden Fall, so habe ich mich von mehreren Leuten zusammenfalten lassen müssen, auch in Frankreich, die eben vielleicht auch ein bisschen traumatisiert waren, dadurch, dass er eben auch schlecht geredet hatte über bestimmte Leute.
Ist es wirklich das oder ist es nicht auch ein bisschen, also ich meine, du bist ja bei der FAZ, also die ist, also das ist ja schon jenseits vom klassischen Influencertum. Also wir leben ja in Zeiten von Fake News und allem, was dazugehört. War das nicht auch ein bisschen das, dass es heutzutage auch als Journalist immer schwieriger wird, mit Leuten zu
Ja,
reden, weil die
natürlich.
halt sehr vorsichtig sind?
Ja, das stimmt. Das betrifft alle, auch sozusagen die klassische, die in Anführungszeichen seriöse Presse, dass die Leute noch vorsichtiger werden, dass die lieber ihre eigene Meinung kundtun im Netz oder so. Aber mir ging es eben darum, und das habe ich den Leuten auch versucht zu vermitteln, relativ, sagen wir mal, nüchterne, erstmal ganz klar an den Fakten orientierte Darstellung zu bekommen und dann eben ein paar Interpretationen mir zu erlauben, aber die sollten nicht zu weit gehen. Und ich habe versucht, wirklich da nicht zu sehr und nicht zu weit das zu interpretieren, weil dann geht es in so Bereiche, wo man nicht sicher sein kann, ja, oder wo man zu weit geht auch in der Beurteilung von so einem Leben.
Na, gibt es denn so eine bestimmte, oder es kann mir nicht vorstellen, dass es nur eine ist, aber gab es da so bestimmte Fragen, die dir halt besonders so am Herzen lagen, wo du wissen wolltest, was den Ursprung angeht und die tatsächlich
Ja.
unbeantwortet geblieben sind?
Ja, also zum Beispiel wollte ich ein bisschen genauer erfahren, wie er in der Schule gedisst wurde. Ja, also klar ist, dass er da Schwierigkeiten, ja, naja,
Ich liebe den Einsatz von diesen Jugendwörtern in der Form. Vorher war es noch
du, wir,
gemobbt und gehänselt war es früher.
ja, du, aber inzwischen sind wir auch bei der FAZ so weit. Also insofern,
Okay.
er wurde wirklich, nee, er wurde auch gemobbt, wirklich in der Schule. Das hatte ich schon gehört. Aber da sagen natürlich jetzt nicht die Klassenkameradinnen, ja, das stimmt. Aber so langsam, wenn man ihn dann öfter zuhörte, auch nochmal mit ihm telefonierte oder sie vielleicht zweimal traf, dann erzählten sie schon, dass er ein Einzelgänger war, dass er im Schulhof vielleicht mit den Mädchen an der Seite stand, dass er bei den Jungs bei den Scherzen nicht mitgemacht hat. Und wenn man dann nochmal weiter fragt, dann merkt man auch, dass die Jungs ihn auch gerne mal sozusagen zur Brust sich genommen haben, dass sie den gemobbt haben, dass sie ihn ausgeschlossen haben. Und das hing natürlich alles damit zusammen, dass er ein feinerer Junge war aus Hamburg, dass er reiche Eltern hatte, dass sie so ein bisschen außerhalb von Bad Bramstedt in einem sehr schönen Gutshaus lebten und aber natürlich auch, dass er schwul war. Dafür gab es damals quasi kein Wort oder man hat darüber nicht geredet, aber die Jungs haben, einer hat mir dann wirklich gestanden, er war anders und das haben wir ihn noch spüren lassen. So. Ja, und das hat mich wirklich bewegt auch, dass ich gesehen habe, das war eigentlich ein einsamer Junge, der da groß geworden ist, künstlerische Interessen hatte, schön zeichnen konnte, wie die Mädchen Abendkleider zeichnet und so, aber der eben, dem eben von den Jungen da oben böse mitgespielt wurde.
Also das kann ich ja nachvollziehen. Also gerade mit dieser ganzen Bewegung, die ja heute existiert. Und da stand Karl aber nie wirklich so im Vordergrund, zum
Nee,
Beispiel. Was er auch hätte
er,
können, aber hat sich da vornehm zurückgehalten.
ja, das stimmt. Also er war auch nicht jetzt schwul in dem Sinne, dass er das gezeigt hätte, dass er also in Paris Hand in Hand mit seinem Lebensgefährten, er hatte ja einen langen Lebensgefährten von 1972 bis 1989, bis er, Jacques de Bachere, eben an AIDS gestorben war. Der hätte, wäre jetzt nicht Hand in Hand mit dem durch Paris gelaufen. Und er hat sich auch nicht eingesetzt sozusagen für die Belange von Schwulen. Er war überhaupt ein relativ, sagen wir mal, unpolitischer Mensch. Das heißt, da gab es ja damals eben Studentenrevolution auch in Paris 1968, die fand quasi bei ihm vor der Haustür statt, weil die Sorbonne ist ja auch, die Uni ist ja auch am linken Seineufer. Das hat er alles so an sich vorbeiziehen lassen. Da hat er nicht viel mit zu tun gehabt. Da war er dann eben doch ein besserer Sohn sozusagen, der das alles gar nicht nötig hatte, da zu rebellieren. Und eben auch dieses soziale Engagement. Er war zwar sozusagen, er hat zwar gespendet und er war irgendwie auch ein Wohltäter und übrigens das auch geheim, so das wollte er nicht an die große Glocke hängen. Aber er war jetzt nicht sozusagen der soziale, politisch engagierte Typ, der sich für die Schwulenbewegung eingesetzt hätte.
Also das ist jetzt natürlich rein hypothetisch. Und also bevor es jetzt hier so losgeht, dann, ja, siehst du, er hat sich nie eingesetzt für, ist die Frage, die sich mir gerade bei der Aussage erstellt, was glaubst du persönlich von der Einschätzung her? Ist es eben tatsächlich, weil er in einem Umfeld, also aus einem Umfeld kommt, wo es sich einfach nicht schickte, sich einfach so zu allem zu äußern, ja, so wie es ja heutzutage Präsidenten über Twitter ja gerne machen. Ja. Oder ist es vielleicht auch so die Sorge aus dieser Auseinandersetzung, aus seiner Kindheit heraus, weil eine Sache muss man ihm ja doch hoch anrechnen, also er hat nie ein Thema draus gemacht, aber er hat ja auch sehr, ich weiß nicht, ob er bewusst provoziert hat, aber er hat sich ja wirklich eher so von dem Instinkt und von dem, was da gerade passiert, leiten lassen, als das, was man von ihm erwartet, weil er hat ja durchaus auch eine Alec Wack unterstützt,
genau,
wo alle meinten, genau, die sieht ja, hat ein Pfannkuchengesicht oder auch eine Devin Aoki, der ist immer so ein bisschen noch in die Extreme, ob es jetzt, also Bodyshaming gab es bei ihm nicht, dann hieß es, oh, er hat eine Prostituierte genommen, also er hat sich ja durchaus schon was getraut, hat es aber eben, wie du gesagt hast, nie so politisiert. Ja.
Genau, genau. Und das ist eine ganz, ganz gute Interpretation seines Verfahrens, dass er also nicht das so laut hinausposaunt hat, sondern dass er sozusagen unter der Hand, indem er zum Beispiel auch Kristen Stewart promoted hat, dass er unter der Hand sozusagen auch da für eine Änderung gesorgt hat, auch in der Modeszene. Zum Beispiel hat er Anfang der 70er schon schwarze Models gehabt, und zwar gleich mehrere in den Chloé schauen. Damals war er ja Chefdesigner von Chloé von 1964 bis 83. Und da hat er also wirklich den gesellschaftlichen Wandel sozusagen mit betrieben, aber mehr sozusagen durch seine Arbeit, durch die Aktion, durch die Marken, für die er gearbeitet hat, aber jetzt nicht so, dass er sich auf den Marktplatz gestellt hätte oder im Figaro da jetzt große Leitartikel darüber geschrieben hätte. Das war nicht so sein Ding.
Also du siehst, also da kommt eigentlich so mit jeder Antwort immer noch so eine Nachfrage, deswegen ist es auch ganz gut, dass wir den roten Faden haben, weil eine Frage, die ja auch aufkam, ist, wenn wir ja auch ganz klar sagen, es gibt einmal die Person, also die Person Karl Lagerfeld, aber auch den Mythos Karl Lagerfeld, die Kunstfigur Karl Lagerfeld. Wenn man denn nun eine Biografie schreibt, also jetzt mal schmunzelnderweise natürlich, ist das eine Biografie über eine oder dann zwei Personen? Trennst du das denn? Oder?
Das ist gut gesagt, wirklich. Ja, es sind im Grunde zwei Personen. Ich habe auch ein eigenes Kapitel nur über seine Maske, in Anführungszeichen, die er sich aufgebaut hat, das Logo, zu dem er sich gemacht hat. Und ich glaube, das eine entspringt aus dem anderen. Das heißt, zunächst war da der Junge, der ein Künstlertypus war, der 1949 in Hamburg eine Schau von Dior sah und total begeistert war und wusste, er muss nach Paris, der Französisch Stunden genommen hat, keinen Bock mehr hatte auf Schule, aber jedenfalls Französisch richtig gut lernen wollte und Englisch, und der dann 1952 mit gerade mal 19 Jahren nach Paris ging und dort eben auch nur sehr langsam, aber eben stetig sozusagen Karriere machte, auch durch extremen Fleiß und Pflichtbewusstsein und auch Durchsetzungsstärke, und der aber eben gerade auch dort in der Modeszene und auch natürlich in der schwulen Szene sozusagen sich ein Image aufbauen musste. Und dieses Image hat sich irgendwann so verselbstständigt, vielleicht auch diesen Schutz, den er zu brauchen glaubte, der hat sich so verselbstständigt, dass das dann zu einem gewissen Logo wurde, diese Gestalt, die wir kennen seit dem Jahr 2000, seitdem er so stark abgenommen hatte und eben für alle erkennbar war, sogar noch zu einem Logo wurde für Instagram gewissermaßen, und die Marke Karl Lagerfeld, die es ja weitergibt, die hat ja ihn auch als Logo. Also sie haben keinen Krokodil oder Tennisspieler oder sonst was, sondern ihn als Logo. Das ist die einzige Modemarke, die ich kenne, die eine Person als Logo hat. Und dieses Logo war
ich hab gerade nachgedacht, stimmt, ja. Ja, habe ich gerade drüber.
Ja.
Oder? Ja, nur Unterschrift, höchstens eine Unterschrift als persönliches Merkmal.
Ja, genau. Und das ist ein Paradox. Also dieses Logo war gewissermaßen auch seine Rüstung, sein Schutz, seine Maske. Und gleichzeitig hat sie ihn natürlich nicht nur beschützt vor den Menschen, sondern sie hat ihn noch viel, viel mehr bekannt gemacht. Ja, auch auf Instagram wurde er zu einem der wenigen alten Stars. Ja. Und am Wochenende saß er oben in seiner Wohnung hoch über der Seine und hörte unten die Touristenboote, die vorbeifuhren. Und wie dann gesagt wurde, dort oben wohnt Karl Lagerfeld. Ja, er war dann am Ende einer der großen Stars. Nicht wider Willen, aber es ist paradox, dass eben sozusagen dieser Schutz, den er sich vor den Menschen aufgebaut hatte, dass der ihn nur noch bekannter macht. So dass er am Ende gar nicht mehr aus dem Haus rausgehen konnte.
Das war nämlich auch für mich jetzt so phänomenal. Weil wie gesagt, bei dieser Recherche, wo ich mir auch das ein oder andere auch von deinen Interviews auch gegeben habe, habe ich ja auch einige Sachen halt gelernt oder mitbekommen, die ich so nicht selbst miterlebt habe. Also für mich gab es ja Karl Lagerfeld irgendwie schon immer. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich natürlich zweisprachig groß geworden bin. Also wenn man so eine Frankophilie hat, auch mit Paris, und dann sieht man natürlich den Deutschen in Paris. Und dann noch selbst, also die Zeit als Model auch in Paris. Und ich erinnere mich sogar noch, dass ich wirklich mal in einer G-Klasse damals sogar Karl Lagerfeld vorbeifahren haben sehen. Und ich hatte so das Gefühl, er strahlt durch dieses Fenster. Und das war so für mich schon immer eine große Person. Und ich mochte auch so diesen Witz. Aber ich ihn auch als sehr lustigen Menschen auch irgendwo wahrgenommen habe. Und dann war es interessant zu lesen, dass tatsächlich er zum Star, er wurde durch so eine H&M-Kampagne. Das wundert mich, weil ich dachte, Karl Lagerfeld war doch schon vorher Karl Lagerfeld. Vielleicht kannst du das erläutern, warum erst an diesem Punkt.
Aber der war eben eher so, naja, er war schon bekannt, auch seit den 70er Jahren in Paris, aber auch in Deutschland, weil er hat dann in Deutschland ja auch schon für einen Quellekatalog gearbeitet und sowas und auch für Otto zum Beispiel, wenn wir diese Schleichwerbung hier machen dürfen, gearbeitet.
Ja, natürlich.
Und dann aber natürlich, nachdem er abgenommen hatte und so ein Logo aus sich gemacht und Kragen mit den engen Dior-Anzügen, mit der Sonnenbrille.
Wo extra abgenommen hatte, um halt in Heli Slimanis Anzüge zu passen, richtig?
Heli Sliman-Look, genau, richtig, richtig. Und das war, und dann kam eben H&M auf ihn zu, 2004. Er war ja der Erste, der diese Designer-Collaboration da überhaupt begonnen hat. Danach folgten dann ja Victor und Rolf und Stella McCartney und alle anderen. Mhm. Da wurde er natürlich, erschloss er sich ganz neue Zielgruppen. Also in der Mode war er bekannt, unter älteren Damen, bei meiner Schwiegermutter war er ein Star. Aber dann, seit 2004, war er plötzlich wirklich ein Weltstar und erschloss sich ganz neue Zielgruppen. Dann kam ja auch Instagram 2010, wo er dann auch sofort schnell groß wurde. Und natürlich auch durch seine Fernsehauftritte und sowas in Deutschland war er wirklich in allen Talkshows und meist auch alleine, also nicht mit anderen konkurrierend, sondern eben mit Lanz und Maischberger und Kerner, alle eben 45 oder 60 Minuten lang sehr gut unterhalten. Wenn man abends mal wirklich nichts zu tun hat, dann bitte nochmal auf YouTube gehen und die alten Lanz-Gespräche oder Kerner-Gespräche. Ist wirklich faszinierend, was der Mann da an Sentenzen auch wieder rausgehauen hat. Und dann war er natürlich vor allem auch in Deutschland also ein Überstar sozusagen.
Also diese Interviews, die zeige ich immer ganz gerne mal. Ich glaube, phänomenal fand ich, weil er es auch geschafft hatte, in Kürze der Zeit einmal bei Beckmann und bei Kerner zu sein. Und ich erinnere mich noch, wie er beide echt ins Schwimmen gebracht hat. Ich glaube, bei Kerner ging es irgendwie um die, was kommt nach dem Tod? Und er so, Milliarden vor mir sind gestorben, Milliarden nach mir, warum sollte mein Tod jetzt was Besonderes sein? Oder wo auch Karl, also eine seiner besten Freundinnen anscheinend, Caroline von Monaco, die ja damals auch noch mit Prinz August, glaube ich, war das, ja auch liiert war. Ja. Wo er, Ernst August, dankeschön. Auch glaube ich, so Beckmann so versucht hat, so diesen Skandal oder das Negative rauszuholen. So, wie ist der denn so drauf? Er ist ein netter Mensch. Ja, aber in der Öffentlichkeit wirkt er doch nicht so nett. Warum soll er denn auch nett sein? Er versucht da nicht zu verkaufen.
Also er hat da wirklich Sachen rausgehauen und der bekannteste Spruch ist ja der, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben
verloren. Dazu kommen wir gleich.
Von dem Typus hat er halt in den Talkshows unheimlich viel rausgehauen. Ich habe mir nur ein paar, habe ich auch in das Buch hier integriert, in das Kapitel Journalisten, weil er nämlich auch unglaublich gut war im Umgang mit Journalisten. Zum Beispiel hat er bei Beckmann, glaube ich, gesagt, Sexualität ist heute nur noch eine Sportart. Finde ich auch wunderbar. Oder ich kann nicht kochen, ich kann kaum meine Eisschranktür aufmachen. Oder Stress, ich kenne nur Strass. Ja, und natürlich auch der Spruch über Heidi Klum, auch Claudia kennt ihr nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.
Da gibt es Poster von, also Bilder von. Ja. Aber es gab auch, ich hatte mal in meinem Umfeld auch mal so gehört, dass er natürlich auch ein Kontrollmensch war insofern. Das hat vieles auch schon, also auch da musste man schon vorgeben, welche Fragen da gestellt werden und so weiter. Also so für dieses spontane Interview mal so kurz nebenan war er nicht zu haben.
Doch, Backstage und so, da hat er schon die Sachen rausgehauen und da brauchte man auch nicht autorisieren, sondern das hat man einfach so genommen und dann hat es auch manchmal die Leute ein bisschen aufgeregt, aber das hat ihn, glaube ich, dann nur noch extra amüsiert. Also, er wollte damit ja auch ein bisschen zeigen, er steht über dem Ganzen. Ja, so dieses so für Marken arbeiten und dann so sagen, ja, wie toll die Chanel-Kollektion ist und so, das war dem viel zu langweilig. Der hat dann einfach über alle anderen Dinge geredet und da sind die Chanel-Leute oder auch die bei Fendi oder vorher bei Chloé schon öfter mal ins Schwitzen gekommen. Ja, was erzählst du denn jetzt wieder? Aber er war halt ein freier Mensch. Und in dieser Branche, du weißt das ja, wie es dazugeht, da gibt es nicht nur viel Hickhack, sondern auch viel Ehrgeiz, viel Geldscheffelei. Und da hat er aber irgendwie drüber gestanden, indem er da einfach auch sich so frei gegeben hat. Zum Beispiel auch eben bei so, was dann so interne Kommunikation angeht. Da hat er jetzt nicht groß auf die Marketingabteilung gewartet oder irgendwelche Meetings gemacht, wie soll man das jetzt Social Media mäßig machen oder so, sondern der hat das einfach gemacht, hat seine Leute dafür irgendwie gehabt und hat das auch arbeitsteilig unglaublich gut dann so aufgeteilt, hat die Leute sich auch herangezogen und dann lief das einfach. Das heißt, da gab es keine großen Sitzungen, wo dann die Geschäftsführung sagt, ja, wir brauchen aber jetzt mehr schwarze große Taschen statt weiße kleine.
Deswegen, das würde mich mal interessieren, wie der so im Großen und Ganzen gearbeitet hat. Ich habe ja auch wieder nur so Auszüge gesehen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, wo ich ihn habe fotografieren sehen, wo er dann tatsächlich so das Motiv vor Augen hatte, dann die Kamera hatte, abgeknipst hat, sich das Motiv weiter angeschaut hat, so quasi ins Leere die Kamera gegriffen, sofort war ein Assistent da, hat die Kamera gegriffen, hat dann alles so umgestellt, wie er es gebraucht hat und er hat weitergemacht. Es war einfach so, sein System hat einfach super funktioniert. Worauf ich hinaus will aber ist, was mich auch fasziniert hat, so als jemand, der sich also gerade mit Kunst, auch mit Street Art auseinandersetzt, jedes Mal, wenn ich tatsächlich auch so neue Street Art Künstler für mich entdeckt habe, war irgendwo Karl Lagerfeld schon längst da gewesen. Wie hat das funktioniert? Wie hat er mit all dem drumherum es geschafft, immer noch am Puls der Zeit zu sein?
Ja, also das habe ich mich auch oft gefragt. Zum Beispiel Daft Punk, die Gruppe habe ich zum allerersten Mal gehört bei einer Chanel-Show. Das war Ende der 90er Jahre, da kannte ich die noch gar nicht. Und da ließ der eben Daft Punk einspielen. Also Michel Gobert war da natürlich der Mann für ihn, der ja quasi die moderne Laufstegmusik erfunden hat. Aber das war so ein typisches Beispiel. Also Karl Lagerfeld sitzt mit seiner Marke Karl Lagerfeld an den Champs-Élysées in den 80er Jahren, war auch ein leidenschaftlicher Musikhörer, ging dann immer in so einen Plattenladen, Jean Disque heißt er. Und im Untergeschoss, da stand dann so ein leicht dicklicher junger Mann namens Michel, der ihm dann immer alles erklärte, der ihm die Platten vorbeibrachte und der ihm immer das neueste Zeugs brachte, Punkmusik und aber alles quer durch den Gemüsegarten. Und dann hat er zu dem gesagt, ja, hier, komm, du musst für mich die Schauen machen. Und so wurde Michel Gobert eben zu so einer Art super Schauen-DJ, der eben da das Sounddesign für nicht nur eben Karl Lagerfeld und Chanel, sondern dann am Ende jetzt für alle großen Marken macht. Das heißt, er hat sehr früh das Talent von irgendwelchen Leuten erkannt, die so ein bisschen unter dem Radar liefen und die hat er herangezogen. Die waren ihm natürlich auch lebenslang dann dankbar und haben deswegen extra viel gegeben für ihn und extra viel gearbeitet. Und so hatte er unglaublich gut aufgeteilte Orga, wenn man so will. Er hat ja, indem er morgens da saß, in so einem weißen quasi Nachthemd und zeichnete, hat er ja Tausende, wenn nicht Zehntausende Leute beschäftigt. Denn er schickte die Zeichnung dann zu Fendi oder zu Chanel ins Haus, ging er an die Rue Cambon, ging er nur abends 18 bis 20 Uhr, 2 Stunden, hat sich so ein bisschen die neuen Looks angeguckt, hat gesagt, was man noch verändern kann. Der hat da nicht den ganzen Tag gesessen wie andere Designer, sondern der hat morgens halt so seine Sachen sich überlegt und hatte eben eine unglaubliche Vorstellungskraft, auch eben so eine Kollektion von 70, 80, 90 Laufsteg-Entwürfen zusammenzustellen. Das muss man auch erstmal schaffen, da so einen Bogen reinzubringen. Und das hat er unglaublich gut geschafft und hat dann eben die ganzen Leute laufen lassen. Natürlich auch Kontrolle. Er kannte das alles von seinem Vater Otto Lagerfeld. Der hatte ja die Marke Glücksklee erfunden, die Kondensmilchmarke. Da hat er erstmal gelernt, wie man überhaupt ein Markenzeichen erfindet, denn dieses Glücksklee-Zeichen mit den vierblättrigen Kleber, die hat der Otto Lagerfeld selbst gezeichnet und erfunden. Und er hat eben gelernt, wie man so delegiert und kontrolliert und wie man in einem guten Verhältnis von Freiheit und Kontrolle die Leute für sich arbeiten lässt. Und das eben auch immer, um nochmal zurückzukommen auf deine Street Art Sachen, immer indem er sehr junge Leute heranzog. Die wurden dann zwar auch mit der Zeit älter, Michel Gobert ist auch schon Ende 50, glaube
Aber
ich.
immer noch lustiger Instagram-Account.
Ja, eben. Also einer der besten Instagrammer für mich, Michel Gobert. Aber eben bis zum Schluss eben auch, zum Beispiel Baptiste Jabiconi, den hat er ja quasi als 18-Jährigen aufgegabelt, Ende der Nullerjahre. Und zum Schluss sogar noch Hudson König, den Jungen, den er ja auch noch quasi zu so einem kleinen Star gemacht hat. Ganz zu schweigen von der Katze natürlich.
Ja, natürlich, die
Ja.
quasi mit reingeheiratet wurde in die Familie. Aber eben, aber auch die Tatsache für mich, dass halt Karl Lagerfeld auch plötzlich denn die Radiostimme in einer der populärsten Videospielreihe, GTA, der hat ja seinen eigenen Sender gehabt, hat sogar seine eigene, in dieser CD-Compilation seine eigene Box. Das war für mich so, okay.
Ja.
Das war die Zeit, wo Yassir seine damalige Partnerin Heidi Klum ja noch verteidigt hat. Und das war für mich so dieses Gegenargument, wo man meinte, Karl Lagerfeld ist ein armer, verbitterter Mann, der keinen mehr interessiert. Und dann meinte ich so, Seal, der ist in GTA.
Aber vielleicht seien wir nicht böse, vielleicht kommt die Zeit von Steel auch noch mal.
Ja, aber na, ich verstehe es ja, dass er seine Frau verteidigt hat, absolut, aber das war so, da war Heidi ein bisschen cleverer, die hat sich einfach gar nicht dazu geäußert und war dann
Ja,
einfach ruhig.
das war auch am besten. Das war auch am besten so. Ich meine, das wäre noch eine schöne Volte gewesen in diesem Leben vom Lagerfeld, wenn er die Heidi noch mal auf seine letzte Chanel-Kollektion auf den Laufsteg geholt hätte, oder?
Das wäre es
Das wäre noch mal
gewesen.
ein Witz gewesen, weil er war zwar radikal, er hat sich auch von Inès de la Fressange getrennt, er hat sich auch von Claudia Schiffer getrennt, aber er war radikal, aber nicht konsequent. Ja, das heißt, er hat dann eben 10 Jahre später wieder Inès de la Fressange entdeckt, wieder Claudia auf dem Laufsteg auch geholt, beziehungsweise in der ersten Reihe immer geholt. Also das heißt, er war irgendwie ein bisschen wechselhaft sozusagen, auch was seine Vorlieben anging, aber er war dann nicht so, dass er bei dem blieb, was er einmal gesagt hatte, was auch sympathisch ist.
Wow, aber Partnerschaften.
Ja.
Eine, die ich auch erst so auf den, also ich wusste mal, wenn es um Biografien ging, dass er irgendwie auch Yves Saint Laurent eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Die einst mal wirklich gute Freunde waren und dann zu Feinden
Genau.
wurden. Und da gibt es ja die
Ja.
unterschiedlichsten Meinungen dazu, was der Grund
Ja.
war. Weil ich glaube, wir reden jetzt nicht von irgendeiner x-beliebigen Beziehung, wir reden ja auch schon von einem großen Namen, was die Mode angeht. Deswegen hat man da ein besonderes Augenmerk drauf. Also was
Genau.
glaubst du, was war denn der Grund, wieso, weshalb das Verhältnis denn so war, wie es denn nun mal war?
Ja, also es fing eigentlich schön an. Die beiden gewannen 1954 so einen Wettbewerb, einen Modewettbewerb, standen da Dezember 1954 gemeinsam auf der Bühne, waren irgendwie beide jung, Saint Laurent sogar noch 3 Jahre jünger als er. Und waren sozusagen plötzlich im Mittelpunkt, gehörten plötzlich zu so einer Jeunesse Dorée. Saint Laurent konnte direkt bei Dior als Assistent anfangen. Und als Dior eben 1957 starb, im Oktober wurde dann ja sofort Saint Laurent als sein Nachfolger eingesetzt. Und im Jahr 1958 machte er die erste Show dort an der Avenue Montaigne. Und das war die legendärste Show, glaube ich. Also eine der legendärsten Schauen, jedenfalls der gesamten Modegeschichte, weil er dann eben als 21-Jähriger Riesenruhm plötzlich hatte. Und ich glaube, das wird dem Karl nicht so gut gefallen haben, dass sein Freund, mit dem er jetzt schon 3, 4 Jahre befreundet war, da dann so plötzlich im Mittelpunkt stand.
Aber
Die hatten
warum?
trotzdem,
Aber
ja,
warum, wenn sie doch befreundet
weil
waren?
ich habe dann geschrieben, Saint Laurent konnte keinen Gott neben sich haben und das galt auch für Karl. Ja, also der konnte auch keinen Gott so richtig neben sich haben. Zum Beispiel bei Chloé hat er so lange gearbeitet und so viele Zeichnungen gemacht, dass am Ende alle anderen Designer, die es gab, bei Chloé gab es mehrere Designer zu Beginn, frustriert aufgehört haben, weil sie eben mit dieser Übermacht, mit diesem Fleiß, mit dieser Power überhaupt nicht zurechtkamen und die gar nicht ertragen konnten quasi. Und so ein bisschen war das natürlich so, das waren wirklich zwei extrem starke Typen. Saint Laurent war dann natürlich zwar depressiv und wurde dann ja auch bei Dior sehr schnell rausgeworfen. aber hat dann eben mit der Hilfe von Pierre Berger sehr erfolgreich seit 1961 sein eigenes Modehaus aufgebaut. Und der war viel ehrgeiziger, viel durchsetzungsstärker, als man so vielleicht meint, weil man denkt, naja, der hat halt auch dann unter Alkoholkonsum, Drogenkonsum und so weiter und Depressionen gelitten. Ja, aber er war ein sehr starker Typ, der eben auch immer on the forefront sein wollte, gell? Und so war Karl eben auch. Und dann kam es eben dazu, dass Karl ja einen Freund hatte, Jacques de Becher seit 1972. Und es kam, wie es kommen musste. Saint Laurent verliebte sich unsterblich in ihn, in den Jacques. Es gibt auch noch viele Briefe mit expliziten Zeichnungen von Saint Laurent an Jacques, die noch geheim sind, die liegen irgendwo bei Karl Lagerfeld im Nachlass.
Explizite Zeichnung, reden wir von einer vor einer prim also einer frühen Form des Dickpics oder wie?
Genau. Genau. Wie dick die Dickpics waren, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls es müssen sehr explizite Zeichnungen gewesen sein. Und die hatte der Jacques, weil er Angst hatte, dass Pierre Berger ihn heimsucht in seiner kleinen Wohnung, hatte der Lagerfeld gegeben, und Lagerfeld hat das sogar gegenüber Pierre Berger nochmal so angedeutet. Er habe ja noch die Zeichnungen von Yves Saint Laurent, quasi sozusagen mit erpresserischem Potenzial. Aber so nachtragend war er nicht und so böse war er nicht, dass er die nochmal irgendwie tröpfchenweise veröffentlicht hätte. Nein, hat er nicht. Die liegen irgendwo noch im Nachlass. Ich nehme an, in seiner Wohnung am Quai Voltaire. Und ich nehme an, dass die noch immer verschlossen und versiegelt ist, weil das jetzt mit dem Nachlass alles nur sehr, sehr langsam aufgearbeitet wird.
Das, aber jetzt mal so in einem Nebensatz, das stelle ich mir aber schon sehr, sehr knifflig vor, gerade wenn wir eben heute über die moderne Technologie, so Social Media, eben wirklich diese vermeintlichen Dickpics jetzt irgendwo sprechen. Wenn man die dann plötzlich veröffentlicht, was sagt man denn so? Ah, was für Unverschämtheit waren es damals, oder spricht man dann plötzlich von Kunst? Also ich stell mir den Dialog sehr interessant vor.
Ja, nee, nee, nee. Also jedenfalls, worauf ich hinaus will, einfach, Saint Laurent verliebte sich in Jacques, in den Partner von Lagerfeld. Lagerfeld wusste, dass der Jacques es im Grunde mit sehr vielen Männern und auch Frauen trieb. Das war ihm mehr oder weniger egal. Aber trotzdem, Saint Laurent, das ging dann doch ein bisschen zu weit, zumal Pierre Berger dann behauptete, Lagerfeld selbst habe Jacques auf Saint Laurent angesetzt, um diese Beziehung Saint Laurent-Pierre Berger aufzulösen und damit das Modehaus Saint Laurent zu sprengen.
Das ist ja
Ja,
der
das heißt,
Denver-Clan.
das, ja, ich sag's dir, da ging's rund, das glaubt kein Mensch Mitte der 70er Jahre. Und seitdem war eben endgültig der Ofen aus. Seitdem haben sie sich nur noch so angegiftet über die Presse. Und ein Journalist hat mir gesagt, der ihn früh in den 80ern und 90ern sehr oft interviewt hat in Lagerfeld, der hat gesagt, er hat nie nach Saint Laurent gefragt, aber er wollte alles über ihn wissen. Ja, das heißt, er hat sich also die ganze Zeit informiert auch über den, und die gönnten sich die Butter auf dem Brot nicht. Und der Lagerfeld, da gibt es auch eine schöne Anekdote, das haben mir die Buchhändler erzählt, die für ihn gearbeitet haben. Er hatte ja in der Rue de Lille, hatte er ja eine kleine Buchhandlung vor seinem Fotostudio. Und die beiden Buchhändler, die jetzt leider arbeitslos geworden sind, die durften halt alles dort verkaufen in ihrer Buchhandlung, aber keine Bücher über Yves Saint Laurent.
Ganz ehrlich, das sind so die Geschichten. Also ich bin jetzt überhaupt nicht in dieser Gossip-Geschichte drin, ne?
Ja,
Aber das erinnert
was gehört
mich,
dazu?
ja, aber das, so wie du es, das erinnert mich jetzt ein bisschen so an einen meiner absoluten Lieblingsfilme, Milos Formans Amadeus, wo ja das Verhältnis zwischen Salieri und Mozart ja
Ja,
auch quasi so ein
ja,
bisschen das wiedergibt und
ja.
so voller Leidenschaft ist, dass ich tatsächlich gerade ein bisschen Gänsehaut bekomme, wenn ich mir das so vorstelle, was da passiert sein muss wegen dem
Ja,
Haus und angesetzt,
ja,
Erpressen
ja,
wegen der
ja.
Bilder und
Ja,
trotzdem
ja,
eine
ja.
große Anerkennung und Leidenschaft, Hass,
Ja.
Liebe.
Und es ging natürlich auch da, war das sozusagen, so der Designer hatte plötzlich eine ganz neue Funktion. Also in den 50er Jahren waren Designer noch so im Hintergrund tätig, die waren in so Couture-Häusern, haben die dann maßgefertigte Entwürfe so angepasst den Damen und so. Aber die beiden haben ja mehr oder weniger mitbegründet das Prêt-à-porter, das heißt, sie haben die Mode auf eine ganz andere Basis gestellt, die konnte also vervielfacht werden als Konfektion, konnte viel öfter verkauft werden. Und das Ganze noch in diese Wirtschaftswunderzeit, in Frankreich hieß das die Trente Glorieuse von Mitte der 40er bis Mitte der 70er Jahre, das heißt die gloriosen 30 Jahre, in dem der ganze Wirtschaftsaufschwung mitgenommen wurde quasi von der Mode, in dem die ganzen Modehäuser wuchsen, in dem die Frauen selbstständiger wurden und eben auch die Designer zu großen Gestalten wurden, die Kunstsammlungen hatten, die Riesenhäuser hatten. Karl hatte dann ja auch ein Schloss sich gekauft, Mitte der 70er in der Bretagne. Und
so. Wo seine Mutter dann auch bis zum Schluss war.
Genau. Ja. Das heißt, das waren so aus dem Nichts quasi, oder was heißt aus dem Nichts, also es hat schon 20 Jahre gedauert, aber waren das plötzlich ganz große Gestalten, wie ich geschrieben habe, die nicht mehr vor den Frauen knieten, sondern denen die Frauen zu Füßen lagen.
Ah, oh, ich bin gerade ein bisschen fasziniert. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade so einen kleinen Fanboy-Moment und
ja, du musst halt lesen, sorry.
Ja, nein, das finde ich auch. Also es macht wirklich gerade Lust auf mehr. Und deswegen, ich sage, wir versuchen hier nur einen Ausdruck draus zu haben. Und komm doch mal auch zu den Sachen, wo ich mich persönlich ein bisschen angegriffen gefühlt hatte, zu den berühmten Aussagen. Und eine der populärsten, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Wo ich Freunde habe, die sagen, Jogginghose tragen hat mir wieder Kontrolle über mein Leben gegeben. Und böse war, meinte ich so, aha, plötzlich gibt's bei Chanel nun doch Jogginghosen. Sie heißen bloß nicht so. Zu diesem Einsatz. Also warum hat er das deines Erachtens gesagt? Wirklich, weil er dran geglaubt hat oder weil er wirklich auch gerne mal ein Großmaul war, um da ein bisschen mit zu provozieren?
Er hat sehr gerne Sprüche rausgelassen und das ist für mich faszinierend, dass er das offenbar schon als kleines Kind getan hat. Denn ich habe einen Brief gefunden von seiner Mutter. Ich habe so die Briefe durchsehen können, die seine Mutter an ihre Schwester, an ihre einzige Schwester schrieb. Die bewahrt noch einen Neffe zweiten Grades vom Karl in Florida auf. Mhm. Da war ich 3 Tage, das waren so meine schönsten Recherchetage, weil da habe ich eben zum Beispiel auch so einen Brief gefunden, wo sie dann an ihre Schwester schreibt. Da war der Karl gerade mal 3,5 Jahre alt. Dieser Junge, Gedankenstrich, ein Mundwerk, Ausrufezeichen. Mit 3,5 Jahren, stell dir mal vor. Das heißt, der war offenbar schon sehr früh sehr redselig oder wie eine Klassenkameradin sagte zu mir, er war unter der Nase gut zu Fuß. Ja, und der hat also geredet und für Pointen hat er auch seine Großmutter verkauft. Und in dem Zusammenhang, ach so, und deswegen wurde er übrigens in seiner Kindheit auch in der Familie, bis heute in der Familie Mule genannt. Mule ist so ein plattdeutsches Wort aus Münsterland, wo er seine Mutter herstammte. Das heißt so viel wie Maul, also Holle Mule heißt Hals Maul oder halt die Klappe.
Ja.
Er wurde Mule genannt, weil er eben so gutes Mundwerk hatte. Und die Sprüche, die liebte er einfach. Er erging sich auch darin. Das war so eine höhere Form von Konversation, so eine Salonkonversation, so ein bisschen Smalltalk. Das liebte der einfach, so an der Oberfläche so zu plätschern, aber dann mit gewitzten und manchmal auch sehr scharfen Sentenzen. Und deswegen mit der Jogginghose, Jungs und Mädels, macht euch keine Gedanken. Ihr könnt sie tragen. Der größte Teil dieser Biografie ist in Jogginghose entstanden. Am Computer sitzend. Es macht nichts aus. Sie muss noch niemals von Chanel sein. Das hat er für den guten Spruch gemacht und den guten Spruch hat er dann am nächsten Tag mit einem genau gegensätzlichen Spruch beantwortet.
Okay, also gut, dann möge er weiterhin in Frieden ruhen. Ich habe ihm dann damit verziehen und nehme das als PR-Taktik.
Naja, oder sagen wir mal noch was anderes. Vielleicht ist es dann doch wiederum sehr symbolisch, das mit der Jogginghose. Denn er war ja ein Mensch, der Kontrolle wollte. Er war ja auch ein Mensch, der sich selbst, also ich glaube, der hohe Kragen wurde ja immer gesagt, sei da, um
die Falten zu verstecken.
Die Falten am Hals sieht. Ja, stimmt wahrscheinlich auch. Aber was eben auch stimmt, dass so ein hoher Kragen, ich bin extra nochmal in das Geschäft von Hilditch und Key in Rue de Rivoli gegangen, wo er die eben auch bezogen hat. Die sorgen eben auch dafür, sagte mir der Geschäftsführer, dass man eben eine sehr gute Haltung hat.
Ja.
Genau, sehr aufrecht. Ja? Und der ging auch immer sehr aufrecht, wenn man da nochmal guckt. Und auch diese engen Anzüge und so, das diente schon alles dazu, dass er die Kontrolle über sich selbst auch behält. Ja? Auch seine Mutter trug natürlich immer Korsett, die war noch aus dieser Zeit. Und dieses so Kontrolle bewahren, stiff upper lip oder wie das heißt im Englischen, streng zu sich sein, aber eben auch zu anderen, das war ihm wichtig, dass er so dieses Bild bewahrte. Und dazu gehörte eben zum Beispiel dann auch die Sonnenbrille, weil man dann eben nicht so seine weichen, braunen Augen sah. Ja? Da wäre er dann doch eben doch sehr menschlich rübergekommen. Und das wollte er offenbar nicht. Und was übrigens den Kontakt angeht zum Menschen, hatten wir es ja auch schon von.
Die Handschuhe.
Die Handschuhe, die seltsamen. Warum die abgeschnittenen Finger? Naja, wenn man richtige Handschuhe trägt, also mit
Fingern. Muss man sie nämlich abziehen und dann den Leuten die Hand geben.
Richtig. Und nur diese Handschuhe erlauben es einem, sie anzubehalten, wenn man die Leute begrüßt. Das heißt, er hatte größtmöglichen Distanz zu den Menschen, indem er eben sie nicht berühren musste direkt.
Aber das ist etwas, was ich auch versuche, für mich selbst herauszufinden. Also Corona-bedingt ist es ja nun mal so, dass ich mir gerade so die Frage auch stelle, so wie soll man damit umgehen? Man entwickelt ja schon eine gewisse Phobie gegenüber potenziellen Krankheitserregern, ja. So mit anderen, ja, Menschen. Und nun bin ich in, ja, einer Profession, wo ich ja nicht nur davon abhängig bin, mit Leuten in Kontakt zu treten, sondern ursprünglich, eben, das hat mich ja dorthin gebracht, das ist auch zu lieben. Auch ich, ja, liebe so, ja, die Schönheit, so die Kommunikation. Ja. Und das ist ja auch etwas, was Karl Lagerfeld ja alles beherrschte. Aber dass es dann, ja, doch diesen Punkt gab, wo es für ihn zu viel war, dass er genau zu solchen Maßnahmen greift mit den Handschuhen, ja, das ist, ja, doch schon an sich wieder. Widersprüchlich.
Ja, das ist, er war auch wirklich ein Mann der Widersprüche und deswegen ist dieser Schwarz-Weiß-Look, den er so für sich aufgebaut hatte, auch irgendwie bezeichnend, ja, diese Gegensätze. Also er war unglaublich kommunikativ, witzig, schnell und konnte mit vielen Leuten gleichzeitig in mehreren Sprachen reden, mhm, aber eben trotzdem distanziert. Und er war eben zugewandt und dann plötzlich trotzdem eiskalt die Leute abschmetternd. Und diese Widersprüche konnte ich wirklich nicht auflösen. Ich habe es mir dann nur so erklärt, dass so zugewandt er eben war, so sehr musste er sich auch dann manchmal abwenden und so sozial er war, so sehr freute er sich auch, wenn er am Wochenende bei sich zu Hause war und niemand ihn sah.
Und auch gerne alleine war. Er sagte ja auch, dass, ja, er Leute nicht ausstehen, ja, können, die nicht alleine sein können.
Ja, ja. Nee, der war da schon ein wenig, wie soll man sagen, solipsistisch, selbstbezogen, für sich glücklich. Er war nicht abhängig davon, was andere Leute machten. Er hat da, glaube ich, auch keine großen, sagen wir mal, inneren Konflikte gehabt, wenn sein Freund eben fremdgegangen ist oder wenn irgendwelche Leute sich von ihm abgewendet haben oder irgendwelche Konflikte es gab. Der war schon, der ruhte kurioserweise doch auch in sich selbst.
Eine Frage muss ich jetzt mal dazwischen schieben, weil natürlich auch gerade hier beim Modcast ist ja auch mal ein ganz großes Thema, so Thema Nachhaltigkeit. Ja. Gut, Karl Lagerfeld weit nicht mehr unter uns, der muss sich darum irgendwie keinen Kopf machen. Die Definition, ja, von Nachhaltigkeit, das ist ja auch etwas, ist kein unbedingt dehnbarer Begriff, aber das geht ja nicht nur darum, welche Wertstoffe man, also Werkstoffe man ja benutzt, ja, sondern es hat ja auch was damit zu tun, wie qualitativ hochwertig etwas ist. Und ich, ja, meine auch er mit, ja, seinen ganzen Bibliotheken, das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig, ja, ist sein Klientel ja schon das Verschwenderische, das Luxuriöse. Also, ja, für ihn, genau, er hat auch eine ganz besondere Beziehung zu Luxus gehabt. War das mal jemals ein Thema für ihn, Nachhaltigkeit, auch mal drüber nachzudenken?
Nein, das war es wirklich nicht. Ich habe das auch in einem Kapitel namens Kritik mal ein bisschen thematisiert, dass jetzt ökonomische Freiheit, die er so liebte und die er von seinem Vater kannte, er war eben auch voll der Kaufmann, der eben alles durchgesetzt hat, was er wollte, betriebswirtschaftlich. Freiheit, die steht natürlich an erster Stelle und dann irgendwann kommt auch nochmal das ökologische Gleichgewicht, ja. Also man kann sagen, na gut, er gehörte zur Großelterngeneration von Fridays for Future, der musste das jetzt alles nicht mehr verstehen, aber es ist eben doch schon bemerkenswert, schreibe ich, wie groß sein persönlicher Anteil war an der zunehmenden Erderwärmung und der Vermüllung des Planeten, so, mhm, muss man es ja mal sagen. Denn die H&M-Kollektion hat ja H&M noch mehr Credibility gegeben, hat dazu geführt, dass noch mehr Mode gekauft wurde und noch mehr Mode noch schneller weggeworfen wurde. Und daran hat er natürlich großen Anteil gehabt. Man redete da so gern über die Demokratisierung der Mode, aber ich rede lieber über die Vermüllung des Planeten. Ja? Mhm. Denn das sind ja alles Stoffe auch, oder viele dieser Stoffe, auch der Stretch-Stoffe zum Beispiel, auch der Plastikbeimischung, das sind ja alles Dinge, die sich gar nicht zersetzen, ne? Genau. Die noch lange als Müll bleiben. Und darüber hat er sich wirklich wenig Gedanken gemacht. Er hat ja, ist ja auch immer mit dem, gut, das machen alle Superreichen, mit dem Privatflugzeug geflogen und so weiter. Das war schon so eine Welt von gestern, die er da zelebriert hat. Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass sozusagen mit seinem Tod irgendwie die Welt dann anders aussah, ja, dass also die schöne alte Welt des Luxus und der Moden irgendwie verschwunden ist, dass Konsum plötzlich jetzt nicht mehr ohne Reue zu haben ist.
Es war ja auch ein großes, also für mich war das eine große Überraschung, ihn einmal auf seinem Laufsteg am Ende noch ganz demonstrativ mit einem iPhone daherzukommen, weil ich noch Sätze von ihm kannte. Aber natürlich habe ich kein Telefon, ich bin ja kein Sekretär.
Ja, genau.
Also,
Telefone sind fürs Personal, ja, genau.
aber das war mal interessant zu wissen, wie er das halt irgendwo auch gesehen hat. Kommen wir jetzt
Ja.
mal zu eben das Verhältnis zur alten Heimat. Wie war sein Verhältnis denn zum Beispiel zur deutschen Modewelt selbst? Hat er sich das angeschaut? Hat er das belächelt? Hat er das abgelehnt? Hat er da eben versucht mitzuhelfen?
Ja, ich glaube, er hat es weitgehend belächelt. Symbolisch dafür ist so sein Verhältnis zu Wolfgang Job, den er in Mitte der 70er Jahre kennenlernte. Und auch die beiden passten mit ihren Egos dann irgendwie am Ende doch nicht zusammen. Er hat ihn ja irgendwie dann immer wieder mit scharfen Sätzen bedacht, hat zum Beispiel einmal in einem Interview gesagt, das Schicksal von ihm ist, dass er nicht ich ist. Und das heißt, der hat da schon drauf herabgeblickt, hat sich für deutsche Mode auch nicht sonderlich interessiert, obwohl er natürlich für deutsche Konfektionshäuser in den 70er, 80er, 90er Jahren gearbeitet hat. Also es gab also einige in Mönchengladbach zum Beispiel, oder auch in Wattenscheid. Da war er ja öfter, das weiß man gar nicht mehr. Das wusste auch in Paris niemand. Sein ehemaliger Assistent hat mir gesagt, es wusste in Paris keiner, dass wir in Deutschland so viel Geld verdient haben. Das heißt, er ging dann in Konfektionsbetriebe, einmal pro Monat fuhr er nach Mönchengladbach zum Beispiel, guckte die Kollektionen durch, verdiente viel Geld damit und fuhr dann noch am gleichen Tag wieder zurück nach Paris. Das heißt, er hat da schon das genutzt, seinen Ruhm auch und seinen Ruf und seinen Namen. Aber die deutsche Mode, das kam ihm doch alles ein bisschen zu normal vor, zu gewöhnlich. Und dass eben Berlin zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren ja zu einer großen Modestadt geworden ist mit ganz vielen tollen Designern, das hat er, glaube ich, nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Aber das war ja mal einmal ein Empfang in der deutschen Botschaft in Paris. Da ist er eben immerhin gekommen und das fand ich auch ganz toll und hat sich auch lobend geäußert, zum Beispiel zu Lala Berlin. Und das ist so eine Sache, die ich gut finde. Da hat er dann schon sich ein bisschen committed, aber er war jetzt nicht so der Typ, der dachte, so, jetzt muss ich mal mit einer Chanel-Show nach Berlin gehen, damit die Berliner Mode noch mal ein bisschen mehr in den Fokus kommt. Das war nicht so sein Ding.
Hat er das dann einfach mit der Modewelt und mit dem Geschäftsgebaren hier als solches was zu tun, oder hat er das vielleicht auch was mit seiner Vergangenheit zu tun? Weil es hieß ja,
Ich glaube, genau.
einer der Gründe, weshalb er auch sein Geburtsjahr ja auch verschoben hat, hieß es, sei eventuell auch durchaus, um halt so weit wie möglich auch mit dem Dritten
Von
Reich
der
in Verbindung gebracht zu
NS-Zeit,
werden. Genau.
genau. Ich glaube schon, dass diese Kindheit und Jugend wirklich traumatisiert hat. So muss man es, glaube ich, sagen. Ich habe ja in meinem Buch auch nachgewiesen, dass seine Eltern der Partei viel näher standen, als man wusste. Beide waren Mitglieder, der Vater natürlich aus geschäftlichen Interessen, die Mutter aber wirklich aus innerer Überzeugung. Eine große Nähe zu den Nationalsozialisten bis 1941, als sie sah, dass da plötzlich in Hamburg die Juden deportiert wurden. Da war eben ihr auch plötzlich klar, dass das nicht richtig sein konnte. Aber jedenfalls diese große Nähe zum Beispiel, vielleicht hat er die, ich glaube nicht, dass er davon gewusst hat, aber vielleicht hat er gespürt, dass da eben auch noch ein Flecken sozusagen dunkler auf der Familie lag. Jedenfalls, das alles, dieser Nationalsozialismus, das war ein solcher Graus für ihn, dass er damit nichts zu tun haben wollte, dazu kommen, dass seine Schulzeit, die doch auch so bedrückend gewesen war. Und deswegen gab es für ihn erstmal wirklich 50er, 60er, 70er Jahre nur Paris, weg aus Deutschland, war dann zwar noch ein paar Mal zu Besuch bei seinen Eltern, aber eben da ging es nur darum, Paris. Hinterher hat er sich ja ein bisschen Deutschland wieder zugewendet. In den 90er Jahren hat er ja zeitweise eine Villa da besessen an der Elbe in Hamburg. Und er kam ja nochmal zurück zu der großen Chanel-Show in der Elbphilharmonie. Aber das waren so ein bisschen mehr so ein kleines Goodbye oder nochmal so ein bisschen reinschnuppern. Aber das war jetzt nicht so, dass er sich jetzt nochmal so richtig committed hätte und gesagt hätte, yes, ich bin Deutscher und wir bringen die deutsche Mode gemeinsam nach vorne oder so. Nee, das war nicht so sein Ding.
Aber andersrum, meinst du, dass Deutschland das auch wirklich so zu schätzen wusste? Also ich meine, ich sehe das ja mal sehr ambivalent. Ich sehe halt auch irgendwo, dass die öffentlichen, also ich will jetzt wieder kein Medienbashing machen, aber das ist dann immer so, es ging mehr um das Phänomen, einer von uns ist da drüben, aber so die Auseinandersetzung mit seiner Arbeit, fand ich, hat nie so richtig stattgefunden. Ist das?
Doch, lass uns mal Medienbashing machen jetzt. Machen wir wirklich, weil ich glaube, wirklich, der Mann ist zeitlebens nicht ernst genommen worden in Deutschland. Den haben sie dann gerne mal eingeladen als Unterhalter im Spätprogramm, damit die Leute nicht einschliefen um 23 Uhr im Fernsehen. Aber den und seine Lebensleistung, seine ästhetischen Visionen, seine Kreativität zu würdigen, das ist uns irgendwie nie gelungen in Deutschland.
Aber woran liegt das? Ist das bei uns so tief verwurzelt? Weil wir sind ja eigentlich so, also man beschreibt ja auch gerne mal so Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Aber das ist jetzt mittlerweile mehr so der Verleugner und Schreihälse. Also
der Richter und Henker.
Zum Beispiel.
Ja. Ja, genau. Also sagen wir mal so, in Paris hat natürlich die Mode einen ganz anderen Rang, ganz andere Bedeutung. Da lebt man viel stärker damit, identifiziert sich auch mit den großen Marken und so weiter. Und das sind dann ja auch alles französische Marken, mit denen kann man sich ja leicht identifizieren. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel keine großen Marken, die jetzt so eine riesige Ausstrahlung hätten, dass alle jungen Frauen sich danach sehnen würden. Ja? Sondern das sind eher so die internationalen Marken. Man nimmt die Mode doch sehr distanziert wahr, sieht sie auch nicht als Kunstform an, sieht auch nicht, wie viel Arbeit, wie viel Kreativität und sowas dahinter steckt. Und das war schon so ein bisschen das Problem. Und ich denke mal auch, dass so eine kleine versteckte Homophobie auch noch dahinter steckt.
Wirklich?
Dass man eben denkt, ja, dass man denkt, naja, komm, das sind so die Schwulen, die machen da so ein bisschen Mode, was interessiert uns das? So, dass das irgendwie eine fremde Welt oder dass diese Welt so auf Abstand gehalten wird, weil man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Ich habe immer so behelfsmäßig gedacht, na, die Deutschen, die können halt mit harten Materialien umgehen. Wir sind halt wunderbar im Maschinenbau und im Betonbau und sonst was alles und im Autobau. Und die Franzosen und Italiener können halt einfach mit weichen Materialien viel besser umgehen und deswegen kein Wunder, dass er nach Paris gegangen ist.
Na, ja, das ist ja auch, also gerade, ich sehe das jetzt nicht nur bei Karl Lagerfeld so, also nehmen wir zum Beispiel auch eine Marlene Dietrich, auch wenn sie jetzt in Berlin begraben ist, hat sie ja zu Lebzeiten es nicht gewollt, wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Also sie hat sich immer verbunden gefühlt zu ihrer alten Heimat, aber glaube ich, war da sehr verbittert über den Hass, der ihr auch entgegengebracht worden ist, weil sie sich ja gegen das Dritte Reich auch denn dargestellt hat und auch überhaupt in der Rolle der Frau. Es ist auch, wenn wir, ich meine, Klaus Kinski, dass der andere Neigungen hatte und so weiter, sei mal so dahingestellt, auch da. Man zitiert sie immer, man zeigt sie immer wieder, wenn es um dieses Herausragende geht. Auch ich erinnere mich auch an eine Nina Hagen, die ja auch eine Persönlichkeit war. Aber irgendwo scheinen wir uns da schwer zu tun, das auch wirklich anzuerkennen, es auch zu fördern.
Ja, da fehlt irgendwie eine innere Freiheit, irgendwie so eine Lockerheit, sowas mal hinzunehmen, vielleicht zu genießen sogar, sowas toll zu finden, wie man so etwas erschaffen kann, aus dem Nichts quasi auch eine Weltkarriere hinlegt und viele Frauen ja auch beglückt gewissermaßen und jedenfalls einen unglaublichen Output an Kreativität hat. Irgendwie haben wir noch nicht begriffen, was das bedeutet, wie viel das bewegt und letztlich auch, wie viel Umsatz und wie viel Geschäft das macht.
Also, weil wir, also ich, das könnte jetzt noch ewig lang gehen, aber ich glaube, das ist jetzt auch gerade der gute.
Ich bin bereit.
Nein, aber das ist auch gerade so der Übergang eigentlich auch zur letzten Frage. Also du hast auf jeden Fall Lust gemacht, mehr zu lesen von Ein Deutscher in Paris.
Danke.
Aber gerade, weil du das jetzt auch gerade noch mit eingebraucht hast, vielleicht nochmal so konkret gefragt, was wünschst du dir denn nun ganz persönlich für die deutsche Modewelt? Und aber auch noch sei gesagt, so Nach all dem, was wir hier gerade besprochen haben, warum sollte man sich das Buch denn noch anschauen? Was haben wir da jetzt ausgelassen?
Na gut, ich habe jetzt ungefähr nur ein Hundertstel erzählt von dem, was drin ist. Das heißt, man kommt gar nicht drum rum, das zu lesen. Mhm. Und vielleicht ist es dann doch ganz gut für die, für deutsche Modemacher oder für Leute, die damit beschäftigt sind, im Einzelhandel oder wo auch immer, mal reinzuschauen, wie man das macht, dass man sozusagen einen Mythos aus sich erschafft, dass man unglaublich fleißig, zielgerichtet arbeiten muss, wie man mit der Presse umgeht, wie man sich selbst darstellt, auch in sozialen Medien und so weiter. Da steht schon viel davon hier drin. Und ich hoffe, dass das ein paar Leute inspiriert. Esther Perband zum Beispiel hat einen schönen Post gemacht, dass sie es schon liest, das Buch. Das ist so eine der Modemacherinnen in Berlin, die ich liebe. Es gibt viele.
Unverwechselbar mit dem Hut.
Unverwechselbar. eben auch da, ja. Ein Logo, das sie aus sich selbst macht und mit viel Arbeit und über Jahrzehnte dranbleiben an dem Thema. Und das finde ich zum Beispiel bemerkenswert, ja. Oder es gibt eben ganz viele andere hier in Frankfurt. René Storck, denke ich nur dran. Lutz in Paris, auch ein ganz toller, auch unterschätzter Modemacher, der in Deutschland gar nicht so bekannt ist und viel, viel in Japan verkauft, aber wenig in Deutschland. Oder schon auch in Deutschland, aber jedenfalls noch mehr in Japan. Und das sind Modemacher, die einfach eine Zukunft haben. Und da hoffe ich, dass wir ein bisschen, auch wenn es Frankfurt Fashion Week gibt ab nächstem Jahr, doch auch in Berlin noch viel bleibt und dass da die Modewoche auch weiter wächst und gedeiht, sodass noch mehr Aufmerksamkeit einfach auf junge Talente dann gezogen wird.
Dein Wort in Senatorens Ohr. Ich danke dir vielmals. Tatsächlich, es war ein wirklich sehr unterhaltsames, sehr amüsantes Gespräch. Und wie gesagt, ich habe die Lust auf mehr. Ich danke dir vielmals. Danke dir,
Patrice, auch für die tollen Nachfragen. Es war mir eine Freude.
Dankeschön. Alfons Kaiser, meine Damen und Herren, ein Deutscher in Paris. Jetzt lesen.
Danke. Ciao.